Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Genau, und weil uns das Thema ja Wirtschaft, Kapitalmarkt und Börse so gut gefällt, treffen wir uns hier regelmäßig im Podcast, um über die aktuelle Lage an den Börsen zu sprechen. Und da geht's auch schon rein in unser heutiges Thema, und zwar ja die aktuelle Marktlage. Man sieht ihr die Nervosität immer noch so ein bisschen an. In der letzten Folge hatten wir es ja schon mal thematisiert. Es zittert so ein bisschen an den Märkten, aber ja, so ganz abgenommen hat das jetzt in den letzten Tagen nicht wirklich, oder?
Nein, also wir befinden uns gerade so in einer gewissen Seitwärtsbewegung auf dem Markttop. Wenn man sich mal so den DAX anschaut, da hatten wir jetzt in den letzten Wochen so Schwankungsbreiten zwischen plus 5 und minus 5%, also 4-5%. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen nervenaufreibend, auch so mit dem Hintergrund, ne? Denn Mai, da hatten wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Aber es hat natürlich ganz andere und ganz handfeste und vor allen Dingen aktuelle Gründe. Zum einen natürlich die nicht abreißende Inflationsdiskussion. Hier hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass natürlich bei einem so starken Wirtschaftsausschwung, wie wir ihn jetzt gerade erleben, mit den entsprechenden Preisentwicklungen an den Rohstoffmärkten, bei den Produzentenpreisen und dann letzten Endes bei den Verbraucherpreisen, es zu erwarten ist, dass die Inflationsrate hier erst einmal nach oben schießen wird. Die Fragestellung, die halt im Markt immer wieder diskutiert ist, wie werden sich da die Notenbanken positionieren? Die Fed hat ja diesbezüglich dieser Tage zumindest schon mal einige Worte dazu fallen lassen, die letzten Endes darauf hinauslaufen, dass man sich das jetzt erstmal vorläufig so anschauen wird. Die Fed guckt ja, wie gesagt, auch nicht nur auf die Preisteuerung, sondern hat auch noch andere Steuerungselemente, wie insbesondere die Arbeitslosenrate. Denn Amerika hat eigentlich immer als Ziel so eine Art Vollbeschäftigung, und Vollbeschäftigung heißt letzten Endes, dass wir nur noch eine Arbeitslosenquote im Bereich von 4, vielleicht sogar 3% haben. Und wenn wir solche Niveaus erst wieder erreichen und dann halt die Teuerungsrate entsprechend hoch läuft, da gehen wir davon aus, dass am Ende die Notenbank dort auch entsprechend hart reagieren wird. Worauf der Markt jetzt erstmal in einem ersten Schritt schauen wird, ist das sogenannte Tapering. Das heißt nichts anderes, als dass die Anleihenkäufe, die hier immer noch unvermindert weiterlaufen, nach und nach halt zurückgeführt werden. Das ist übrigens auch ein Thema, was in Europa ansteht. Auch hier gibt es ja im EZB-Rat bereits Diskussionen, dass man halt die Anleihenkäufe so stückchenweise eben zurückführen sollte. Der Markt musste halt ein bisschen noch sich damit befassen und auch dran gewöhnen, dass es diese Diskussion wieder gibt. Denn für ihn ist ja letzten Endes entscheidend, wie sieht's mit der Liquiditätsversorgung aus? Und da ist er halt in den letzten Jahren verwöhnt worden. Und das ist dann, wie ich das, glaube ich, letzte Mal auch schon gesagt habe, ist halt wie so ein Drogenabhängiger, der so nach und nach halt von seiner Droge entwöhnt werden müssen. Aber wir haben halt nicht nur die Inflationsdiskussion, die so ein bisschen für Nervosität sorgt, sondern vor allen Dingen auch die Steuerpläne in den USA und letzten Endes auch global. Ich weiß nicht, ob ihr das selber alle mitbekommen habt. Es gibt bei der OECD derzeit Verhandlungen, dass es halt eine einheitliche internationale Besteuerung von Konzernen geben soll, plus einer entsprechenden Digitalsteuer für gerade Technologiekonzerne. Da obendrauf kommen dann jetzt noch Überlegungen von der Biden-Administration in Washington, dass man halt die massiven Steuersenkungen der Ära Trump zumindest zu einem Großteil wieder zurückschrauben will. Im Gespräch ist hier zum Beispiel, dass die Kapitalertragssteuer, also im Prinzip das, was die Unternehmen auf ausgeschüttete Gewinne bezahlen müssen, von derzeit 20% auf 39,6% wieder angehoben werden soll. Genauso auch die Unternehmenssteuer, die derzeit bei 21% liegt, da wird aus dem Weißen Haus derzeit kolportiert, dass man so zwischen 25-28% überlegt. Das ist eigentlich so ganz klar. Höhere Steuern schmälern natürlich die Gewinne der Unternehmen, und das halt nicht nur bei den Technologie Werten. Und auch da muss erst der Markt natürlich die entsprechenden Bewertungsanpassungen treffen.
Das hört sich ja erstmal nach einem ordentlichen Zufluss auch für die Staatskassen in den USA an. Biden treibt jetzt da so ein bisschen die Kohle rein. Wofür braucht er denn das ganze Geld?
Naja, also natürlich braucht er dieses Geld zur Gegenfinanzierung für seine ganzen Infrastrukturprogramme. Wir haben ja hier nicht nur die Corona-Programme mit den Konsumchecks, sondern natürlich auch, worüber wir hier an dieser Stelle ja auch schon unterhalten haben, eben dieses, glaube ich, fast zwei Billionen Dollar schwere Infrastrukturprogramm, wo halt auch in die marode Energieinfrastruktur etc. investiert werden sollen. Und wir haben natürlich in der Pipeline der Regierung noch weitere Ausgabenprogramme. Und das muss natürlich alles mit Steuergeld gegenfinanziert werden, weil bei der generellen Verschuldung der USA, ich sag mal so, der Spielraum für eine komplette Finanzierung durch Neuverschuldung halt relativ begrenzt ist inzwischen, weil wir eben schon so eine hohe Verschuldungsrate haben. Und deswegen versucht er das halt über die Steuerschiene da einzutreiben, damit das dann ausgeben kann.
Ein Thema, was in den letzten Tagen, glaube ich, ziemlich hochgekocht wurde, ist ein Thema, was wir hier, glaube ich, noch gar nicht so besprochen haben bei uns im Podcast. Ich spreche von den Kryptowährungen, ja. Ne? Bitcoin und was es da noch so alles gibt, ist jetzt ja in den letzten Tagen sehr stark eingebrochen und da zittert es ebenfalls. Woher kommt denn das? Erzähl doch mal ein bisschen was vielleicht generell auch zu dem Thema Krypto.
Ja, also ich darf dich da erinnern, ich glaube nämlich, wir haben es zum kurz angeschnitten, aber wie gesagt, nur ganz, ganz kurz. Worum geht's hier eigentlich? Also Kryptowährungen sind ja eigentlich mehr oder weniger das praktikabelste Beispiel für diese neue Blockchain-Technologie. Das heißt, hier werden ganz komplizierte mathematische Berechnungen durchgeführt, die dann halt in entsprechende fälschungssichere Ergebnisse quasi umgewandelt werden können. Also was heißt das für die Kryptowährungen ganz generell? Dahinter stehen mathematische Berechnungen, die halt alle vorangegangenen Berechnungen mit einbeziehen. Und das heißt, hier kann ich einfach, ich sag mal so, wie bei normalem Notenbankgeld oder also bei Bargeld irgendwelche Fälschungen stattfinden, sondern da jeder neue Bitcoin oder Ethereum und wie sie alle heißen, eben auf der Basis vorhergegangener Berechnung erstellt werden, gelten die halt als sehr fälschungssicher. War bisher eher so ein Thema eigentlich nur für Computer-Nerds, aber inzwischen sind die Kryptowährungen, haben eigentlich so den Sprung so ein bisschen aus den Computerclubs in die Realität geschafft. Nicht nur, weil man inzwischen damit auch bezahlen kann, sondern sie sind vor allem, und das ist jetzt eigentlich so die Grundlage dessen, was wir jetzt gerade bei den Kryptowährungen erleben, sie sind halt auch als Anlageklasse oder zumindest als Anlagevehikel entdeckt worden, also mit dem man sehr gut spekulieren kann. Bitcoin, das sagt vielleicht den meisten schon was, das ist die ist sozusagen der Großvater der Kryptowährungen mit einer ganz großen Besonderheit, weil der Erfinder der Bitcoins hatte nämlich damals festgelegt, dass es überhaupt jemals nur 21 Millionen Stück davon geben kann. Jetzt sind wir ungefähr bei 18, 19 Millionen so in dem Dreh, die bisher sogenannt geschürft, also durch Berechnungen produziert worden sind. Wobei man gesehen hat, je mehr man an diese 21 Millionen rankommt, desto komplizierter werden die Berechnungen, desto länger dauern sie, desto mehr Energie und Rechenkapazität werden dort verbraucht. Also da sieht man, wenn man sich die entsprechenden Kurven anguckt, wie Bitcoins jetzt sozusagen wie die Anzahl der Bitcoins jetzt zulegt, das flacht immer mehr ab. Also diese 21 Millionen Bitcoins, da gibt es Prognosen, die könnten zum Beispiel erst in 100 Jahren erreicht werden.
Weil erst die Rechenkapazität von den Rechnern da ist, oder was?
Ja, weil es einfach so lange dauert, jetzt da einen neuen Bitcoin zu machen. Und jetzt mal sozusagen den Bogen zurück zur Börse zu schlagen. Wir haben hier eine steigende Nachfrage vom Markt. Also ich weiß, zum Beispiel viele junge Leute können sich damit identifizieren, finden das schick, finden das interessant. Das hat auch sowas wie Unabhängigkeit, weil es noch ein weitestgehend unregulierter Markt ist. Es poppen immer mehr Handelsplattformen auf, die einem das Versprechen geben, auf der einen Seite natürlich Sicht, dass das Geld sicher ist, auf der anderen Seite, dass man ganz easy damit umgehen kann, eben auf dem Smartphone seine Bitcoins, Ethereum, Ethereum, was es so alles gibt. Also es gibt ja inzwischen hunderte verschiedener Kryptowährungen.
Dogcoins zum Beispiel
habe ich letztens Dogcoins, ja, also da gibt's die ernsthaften, dann die nur aus Spaß mal irgendwann entwickelt worden sind, die allerdings alle auf einer ähnlichen Technologie basieren. Und wenn man sich mal so die Marktanteile anguckt, dann haben wir, sagen wir mal so, zumindest 10 bis 15 Kryptowährungen, die man jetzt als ernsthafte Anlage in Betracht ziehen könnte.
Könnte.
Und auf jeden Fall, die Nachfrage wächst. Kryptowährungen werden auch zunehmend von institutionellen Anlegern entdeckt. Ich würde noch nicht so weit gehen, dass es inzwischen eine eigenständige Asset-Klasse ist, also wie Aktien oder Anleihen oder sonst was. Aber sie sind auf einem guten Weg dahin, weil auch von staatlicher Seite immer stärkere Regulierung dieses Marktes stattfindet. Das mögen viele eigentlich nicht, aber das gehört natürlich dazu, wenn man sagt, okay, Kryptowährungen sollen langfristige Perspektiven haben, dann gehört auch ein gewisses Regularium mit dazu. Privatanleger entdecken Kryptowährungen, Institutionelle entdecken Kryptowährungen, aber sie treffen eben auf ein überschaubares Angebot. Und das hat in der Vergangenheit immer mal wieder zu solchen Blasen geführt, wie wir jetzt eben auch gerade im letzten Jahr beziehungsweise Anfang diesen Jahres hatten. Und wie es halt auch an der Börse immer so üblich ist, solche Blasen müssen irgendwann auch mal platzen. Und ich hab mir mal im Vorfeld mal angeschaut, das geht jetzt schon 10 Jahre mal zurück. Natürlich alles auf einem ganz niedrigen Niveau. Wir hatten 2013, 2014 hatten wir mal so eine Boomphase von den ganz jungen Kryptowährungen noch. Da gab es dann auch den Crash. Das heißt, die Notierung bei Bitcoin speziell brach halt um 80-90% ein innerhalb eines Jahres. Dann hatten wir wieder so eine Stabilisierungsphase auf geringem Niveau. Dann fing es wieder an, nach oben zu laufen. Das war dann 2017, 2018, bis dann auch dort dann die Blase platzte. Da ging es dann erneut 80% runter. So, und jetzt hatten wir 2021 und von der Spitze, die ja Anfang des Jahres oder jetzt im Frühjahr erreicht worden war, ist es bisher so Pi mal Daumen in der Spitze um 50% runtergegangen. So, jetzt muss man nicht ungefähr in der Kaffeesatzleserei bewandert sein, aber wenn man so ein bisschen an statistische Zykliken glaubt, dann ist natürlich die Chance da, dass wir auch hier wieder mal die 80% sehen würden. Das heißt, dass wir beim Bitcoin speziell Kurse von zwischen 20 und 10.000 Dollar sehen könnten. Aktuell liegt da, glaube ich, bei 33.000, 34.000.
Aber da ist er ja auch schon runtergegangen. Der war doch zwischenzeitlich sogar bei 50.000 gewesen. Ne?
Aber, wie gesagt, solche Crashs nach solchen Blasen gehören da einfach schlichtweg mit dazu, ohne dass sich jetzt an den na, ich sag mal so, an den fundamentalen Überlegungen jetzt wesentlich was ändert.
Mir ist nur aufgefallen, dass gerade das Thema Kryptowährungen ein super volatiler Markt ist. Da sagt ein Elon Musk zum Beispiel, er kauft jetzt das und das und dann gehen da sämtliche Leute rein. Gut, könnte bei Aktien auch passieren. Aber ich habe das Gefühl, so als Außenstehender, beim Bitcoin geht's immer hoch, runter und das ist komplett unkontrolliert, sage ich jetzt mal, und auch nicht wirklich rational. Woher kommt das, dass das so ist?
Naja, eben weil da ist halt noch nicht so viele so viel Rationalität hinter. Ich meine, wenn man so will, Kryptowährungen sind halt jetzt auch oder werden langsam eben, wie gesagt, von dem ganzen Institutionellen und auch von Unternehmen selbst entdeckt. Du hast gerade schon Elon Musk erwähnt. Ich finde ja, der sollte ab und zu mal seine Klappe halten oder einfach seinen Twitter-Account mal in Urlaub schicken, weil das ist wirklich schon seltsam, vor allen Dingen, weil
nicht
er
gut
ja
für die Börse und den Kapitalmarkt.
Naja, vor allen Dingen, weil er ja weiß, was da jeweils immer passiert. Ich schätze ihn als Visionär, aber im Alltagsgeschäft wirklich manchmal sollte man einfach mal seinen Mund halten. Vor allen Dingen, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Er soll sich aufs Auto bauen oder auf seine Weltraumaktivitäten konzentrieren und sich nicht mit Kryptowährungen beschäftigen. Nichtsdestotrotz, wir haben im Finanzsektor haben wir immer mehr Leute, die sozusagen die Vorbereitung treffen. Nehmen wir mal PayPal an, zum Beispiel, über die man jetzt auch Kryptowährungen handeln kann. Coinbase, so eine Handelsplattform, die ja vor kurzem sehr beachtetes IPO selbst hingelegt hat. Man muss sich halt immer noch vorstellen, das ist gerade so ein Hype, das ist modern, das kann man unterwegs auf dem Smartphone, kann man da zocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man hat eigentlich noch nicht so die große, die Verbindung zur Realität. Ich meine, wenn du eine Aktie kaufst, kaufst du dir einen Anteil an einem Unternehmen. Oder du kaufst dir eine Anleihe, dann leihst du quasi diesem Unternehmen Geld. Also das kann man fast schon mit den Händen greifen. Man weiß, okay, da steht wirklich ein Werk irgendwo in der Pampa oder da gibt's einen Laden, wo ich dann auch tatsächlich selber einkaufen gehen kann oder eine Dienstleistung, die ich in Anspruch nehmen kann. Bei Kryptowährungen ist das alles noch nicht der Fall. Und deswegen wird das eben leider Gottes immer noch so als Spielzeug gesehen wenn wir uns alle, sag ich mal, so ein bisschen an unsere Kinderzeit erinnern, den einen Tag mögen wir das Spielzeug, den anderen Tag mögen wir es nicht. Daraus entsteht halt so eine Volatilität. Wir hatten es ja auch letzten Endes hier zum Beispiel beim Thema GameStop. Mag sich vielleicht jemand in der schnelllebigen Zeit noch erinnern, ist schon lang her.
Also, so Anfang des Jahres, so im März.
Also das ist für Börsianer ist das schon...
Vergessen, Schnee von gestern.
Ganz, ganz, ganz viel Schnee von gestern. Aber das war das gleiche Prinzip. Ja, da sagt einer was, hunderte Leute rennen rein, treiben die Kurse hoch, regen sich selber gegenseitig auf oder stacheln sich an, bis dann irgendjemand genug hat und sagt, ach, jetzt gehe ich wieder raus. Und dann sagen, ach ja, hat er ja recht, dann gehen wir wieder alle raus. Weil eben dieser ganze Markt noch nicht so stark reguliert ist. Und ist einfach, wir müssen uns wahrscheinlich auch wirklich daran gewöhnen müssen, dadurch, dass Aktie oder überhaupt Handel an den Kapitalmärkten inzwischen so einfach geworden ist, dass wir uns halt wirklich an eine sehr schnelllebige und sehr volatile, ein sehr volatiles Geschehen wohl auch gewöhnen müssen. Also in früheren Jahren war alles sehr gemächlich und da war auch auch für die Profession, die ich ja mache, schöner, dass man gesagt hat, okay, da setze ich mich dann wirklich mal eine Woche hin und schreibe ganz tiefschürfend über einen Wert. Das wird heute leider nicht mehr quotiert, sondern es ist halt in vielen Bereichen inzwischen ein ziemliches Hin und Her und die Kryptowährungen gelten da eben quasi als die Spitze des Eisberges. Aber ich sag mal so, das ist noch eine ganz junge Anlagewährung oder Anlageklasse. Und wenn wir jetzt mal so 10 Jahre weitergehen, dann ist das sicherlich trotzdem ein Thema, womit man sich dauerhaft beschäftigen kann. Und nach unserer Ansicht ist es ja so, um mal jetzt vielleicht nochmal so einen Abschluss zu finden, wie sich jetzt Anleger jetzt verhalten sollten. Wer Gewinne hat, sollte sie jetzt auch realisieren, dann einfach mal abwarten, gucken, wie weit kann es noch runtergehen, und dann gucken, wenn dann eine Stabilisierung da ist, und dann kann man vielleicht anfangen, wieder einzusammeln, denn ich denke mal, es wird auch die nächste Blase folgen und die könnte dann durchaus bis 100 oder vielleicht 150.000 Dollar pro Bitcoin oder was auch immer gehen.
Okay, dann Strich unter das Thema Krypto. Lass uns mal zu einem anderen Sektor gucken. Ich finde es eigentlich ganz witzig, weil letzte Woche oder vor 2 Wochen hatten wir hier das Thema Wasserstoff. Absolute Pleite, sage ich jetzt mal, ganz viele Verluste und so weiter und so fort. So, heute haben wir wieder auf dem Plan, dass es dort jetzt wieder in die andere Richtung geht. Schönes Beispiel für die Volatilität der Märkte. Woran liegt's, dass jetzt wieder es nach oben geht und können die Verluste der vergangenen Monate hier vielleicht so wieder aufgeholt werden?
Ja, also bei Wasserstoffaktien müssen wir uns erstmal auch einig sein, die Grundlagen. Es ist so, das ist eine alternative Antriebstechnologie oder überhaupt Technologie zum Herstellen von Energie. Die steckt noch in den Kinderschuhen, fängt jetzt auch gerade an, Bedeutung vor allen Dingen in der Großindustrie zu bekommen, in der Mobilität zu bekommen. Aber die Firmen, die es dort gibt, das ist ein relativ überschaubarer Kreis. Und also zumindest was die börsennotierten Firmen angeht. Und natürlich stürzen sich alle Investoren sowohl im Guten als auch im Schlechten eben nur auf diese Firmen. Und da hatten wir halt das Problem, dass wir gerade bei den Zahlen zum ersten Quartal eben relativ schlechte Zahlen geliefert bekommen haben von einigen der Firmen und dann wurde gleich die Branche so in Bausch und Bogen wieder verdammt. Also das heißt, das Sentiment, was vorher dafür gesorgt hat, dass die so stark angestiegen sind, ist total abgekippt und alle wollten dann ganz, ganz schnell raus. Wobei man jetzt noch dazu sagen muss, hier gab es erschwerend sicherlich auch noch den Fall, möchte ich mal jetzt in Anführungsstrichen setzen, den Fall Plug Power, die ja angekündigt hatten, dass sie ihre Jahresbilanzen 2018 bis 2020 korrigieren müssen. Da haben sich natürlich viele Anleger gleich wieder an das Thema Wirecard und Kränke und so erinnert gefühlt. Ne? Also wer korrigieren muss, der hat Dreck am Stecken und deswegen sind da auch viele Aktienkurse, nicht nur Plug Power, sondern eben auch die ganzen anderen zeitweise wie Steine eben gefallen.
Und was ist jetzt passiert, dass es jetzt wieder nach oben gegangen ist? Da muss ja irgendein Anlass gewesen sein. Ja. Oder ist es einfach die Welle, die so zurückgeschwappt ist, weil es ja doch nicht so
ist? Also es sind auch in diesem Fall sind es wieder 2 Sachen. Einerseits natürlich die sich festsetzende Überzeugung im Kapitalmarkt, dass die Kursverluste, die ja wirklich sehr heftig waren, 50, 60, 70%, dass die eigentlich die Überbewertung abgebaut haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat Plug Power, um mal wieder darauf zu kommen, jetzt bekannt gegeben, dass sie halt ihre Bilanzen korrigiert haben. Sie haben auch schon gesagt, in welchem Umfang. Und das ist eigentlich im Markt dann quasi auf, ja, ich würde mal so ein bisschen Zustimmung, Entspannung, Zuversicht gestoßen, weil sich eigentlich so die Korrekturen gerade so in den wesentlichen Parametern, was Umsatz und operativen Gewinn etc. angeht, relativ in Grenzen gehalten hat. Also da ist halt kein zweiter Betrugsfall draus geworden, sondern scheint halt wirklich der Tatsache des relativ komplexen Geschäftes und vielleicht auch der Unerfahrenheit geschuldet gewesen zu sein. Also scheint dieses Thema erstmal vom Tisch zu sein und deswegen schlägt jetzt das Sentiment-Pendel wieder zurück.
Ja.
Und man muss ja eigentlich sagen, wenn man sich mal so die Aktien anguckt, ich meine, von der jetzigen Warte aus ist das natürlich schon eine ganz spannende Kiste, ne? Also auch hier mal durchgegangen. Aber es
ist ja prinzipiell erstmal alles möglich, ne? Also ja, da ist auch noch gar nichts gefestigt und so.
Ja, also
das muss ja erstmal.
Ja, dazu hast du vollkommen recht. Auf der einen Seite muss man sich mal angucken, die ganzen Aktien, die haben alle zwischen 100% und 150% jetzt wieder Rebound-Chance, bis sie zum Beispiel auf die alten Hochs kommen könnten. Ich glaube schon, dass
sie. Sind sie aber noch nicht.
Nein, nein. Ich bin aber relativ sicher, dass sie das in den nächsten Monaten, ich sag mal so 12 bis 24 Monaten auch schaffen könnte. Und ich sag mal so, eine Verdopplung, Pi mal Daumen, innerhalb eines Jahres wäre schon mal kein schlechtes Ergebnis. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, dieser Ansatz des Rebounds, der ist natürlich noch so frisch. Also wir reden ja wirklich von ein paar Börsentagen. Ja.
Ja.
Da braucht jetzt keiner Panik bekommen und gleich wieder losrennen und kaufen. Wer Liquidität frei hat, das war ja jetzt so unser Ansatz auch im Börsenbrief, kann hier sicherlich schon mal so eine kleine Anfangsposition machen, aber eben noch nicht wirklich richtig reingehen, weil, und selbst wenn die Werte jetzt nochmal 10%, 20% oder 30% gestiegen sind, das ist noch so viel Luft nach oben, also da ist jetzt wirklich keine Eile geboten, da können wir wirklich so nach und nach, oder der Interesse daran hat und sich mit diesem Thema halt beschäftigen möchte und dort anlegen möchte, der hat noch genügend Zeit hier Positionierungen aufzubauen. Ja, wenn die Charttechnik, also der Turnaround auch in der Charttechnik eben deutlich belastbarer geworden ist. Also Eile ist nicht geboten, aber ich denke mal, die haben alle durch die Bank weg Verdopplungspotenzial.
Hast du gerade aus dem Stegreif mal so 1, 2, 3 Firmen vielleicht, die man unseren Zuhörern und zu unseren Zuhörern Mittel geben kann?
Naja, letzten Endes fokussiert sich es wahrscheinlich dann wieder auf die klassischen 4 Firmen. Also da haben wir Plug Power, Ballard Power, das sind ja die Kanadier, die ja Brennstoffzellen-Spezialisten sind, die Nel ASA aus Norwegen, die Gottchen, jetzt kommt mir das Wort nicht. Es sind Elektrolyse, also Wasserstoffanlagen zur Elektrolyse herstellt. Also wo man sozusagen Wasserstoff herstellen kann. Und dann noch die britische ITM Power. Das sind eigentlich so die 4 Werte. Da gibt es noch PowerCell Sweden. Die würde ich jetzt mal so ein bisschen unter Vorbehalt noch mir anschauen. Aber wenn man jetzt die 4 oder 5 Werte hat, das ist eigentlich das Angebot, was jetzt am Markt in dieser Hinsicht immer wieder gespielt wird und auf die man dann halt entsprechend schauen sollte.
Okay. Dann als nächstes würde ich ganz gerne mal einen Blick in die USA werfen. Da steht nämlich möglicherweise eine große Fusion bevor. Zumindest hat letzte Woche ja AT&T, der Telekom-Riese, großer Anbieter in den USA, angekündigt, dass er seine Mediensparte mit Discovery fusionieren möchte. Wäre natürlich eine Riesenfusion, würde ich mal behaupten. Kannst du mal ein bisschen erläutern, wenn du es weißt, was dahinter steckt und was bedeutet das für die Zukunft der beiden?
Ja, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass jetzt hier kein Verbot durch die Kartellbehörden kommt, was ich mir nicht vorstellen kann, ist das Ding so und so geplant, wird so passieren. Und das ist ein Deal, der wirklich schon, ich sag mal so, exorbitante Dimensionen hat. Vielleicht mal so ein bisschen vom Anfang her. AT&T hat ja seit letztem Jahr einen neuen Chef. Und dieser Chef hatte schon im letzten Jahr begonnen, im Prinzip das, was sein Vorgänger in mehreren Jahren gemacht hat, wieder zurückzudrehen. Denn sein Vorgänger hatte AT&T in so eine, wie soll ich sagen, so einen Akquisitionsrausch geschickt. Also er hat alles Mögliche gekauft, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Mit dem absoluten Mega-Deal 2018, als man Time Warner übernommen hat für die Wahnsinnssumme von 109 Milliarden Dollar, inklusive Schulden natürlich, also bar jetzt nicht so viel. Aber das war schon ein absoluter Rekordwert. Wer sich unter Time Warner jetzt nicht so viel vorstellen kann, dieser Bereich, der dann bei AT&T unter Warner Media lief, hat zum Beispiel diesen eigentlich weltbekanntesten Nachrichtensender CNN unter seinem Dach, das Hollywood-Studio Warner Brothers und noch ganz, ganz viele Fernsehkanäle, Kabelkanäle. Aber man hat eigentlich gemerkt, oder in der Hinsicht war die Entscheidung des CEO jetzt richtig, dass man nicht wirklich damit vorwärts kommt. Also man hatte keine wirkliche Strategie. Das galt vor allen Dingen auch mit Blick auf den Streaming-Bereich, denn dort ist Warner Media schon mit HBO vertreten. HBO mag vielleicht der eine oder andere auch kennen. Das sind die, die zum Beispiel Game of Thrones produziert haben. Mhm. Die haben auch einen eigenen Streaming-Dienst, HBO Max, glaube ich, mit 55 Millionen Abonnenten. Wenn man jetzt aber mal überlegt, ne, Netflix Anfang des Jahres über 200 Millionen, also ich sag mal so kleineres Mittelfeld. Okay. Aber die Wachstumsstrategie war halt nicht da. Discovery ist ein Entertainment-Konzern, der auch ganz stark im Kabelfernsehen vertreten ist, mit zum Beispiel Animal Planet. Also Discovery Channel kennt wahrscheinlich auch jeder oder zumindest viele kennen das. Und die haben auch ihre ersten Gehversuche im Streaming-Bereich gemacht mit Discovery Plus. Aber haben, glaube ich, auch nur 12, 13 oder 15 Millionen Abonnenten.
Sind bei Discovery nicht so hauptsächlich Dokumentarfilme?
Genau. So, und nun hat AT&T entschieden, okay, wir kommen mit unserer Mediensparte nicht sinnvoll weiter. Wir wollen uns lieber auf unser Stammgeschäft konzentrieren, also sprich auf die Telekommunikation. Und da ist ja nun genug zu tun. Also AT&T hat ja bei der letzten Frequenzauktion in Amerika, glaube ich, 23 Milliarden Dollar bezahlt für die 5G-Frequenzen.
Ja gut, haben wir auch jetzt einen starken Konkurrenten mit Sprint und T-Mobile, ne?
Genau. Sieht sich auch einer starken Konkurrenz von Verizon und T-Mobile gegenüber und muss da jetzt auch wirklich richtig Gas geben, um sich da behaupten zu können. Also stößt man jetzt die Mediensparte ab, fusioniert sie, wie gesagt, mit Discovery, kriegt dafür, leg mich jetzt mal nicht auf die Milliarde Dollar fest, glaube ich, 48 Milliarden Dollar in Bar, Aktien und auch in Schuldübernahme. Mhm. Das heißt, dass man hier mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Einerseits gelingt es, dass man von seinem Schuldenberg, also Ende letzten Jahres hatte man noch ungefähr 180 Milliarden Dollar Schulden, kann man ein bisschen was abzwacken. Man kriegt Bargeld, was man natürlich in den Aufbau des eigenen 5G-Netzes investieren kann. Und die AT&T-Aktionäre werden mit 71% an der neuen Firma mehrheitlich beteiligt werden. Mhm. Also das heißt, rein praktisch umgesetzt, wer jetzt dann AT&T-Aktionär ist, kriegt halt dann, wenn es dann alles soweit ist und über die Bühne gegangen ist, kriegt man dann entsprechende Aktien eingebucht von der neuen Unternehmung, deren Name halt jetzt aber noch nicht bekannt ist.
Ach, so eine richtig neue Unternehmung quasi,
genau,
dann aus der Mediensparte. Und das, okay.
Genau. Hm.
Macht das denn Sinn, da jetzt noch irgendwie, wie sind denn da so die Erfolgschancen, dass da etwas Erfolgsversprechendes bei rauskommt, ja. In der neuen Unternehmung.
Also wir müssen uns mal jetzt die Marktlage, also wir haben ja bei dem neuen Unternehmen haben wir ja zwei Wachstumsthemen. Einerseits natürlich der Streaming-Bereich, also HBO Max und Discovery Plus, die sich letzten Endes zusammenschließen werden, denke ich mal, in einen Dienst, der zwar immer noch im vielleicht dann im guten Mittelfeld ist der Konkurrenz, aber ich glaube schon, dass sie gemeinsam größere Chancen haben, vor allen Dingen, weil zum Beispiel HBO ist noch gar nicht international vertreten, Discovery Plus dagegen schon. Und wenn man sich mal so anguckt, die Platzhirsche, da haben wir Netflix mit über 200 Millionen Abonnenten, Amazon Prime Video, die haben, glaube ich, 150 oder 130 Millionen Abonnenten. Dann gibt es noch Tencent Video in China, die aber halt, wie gesagt, hauptsächlich im Reich der Mitte aktiv sind. Und dann kommt schon Disney mit 95 Millionen. So, also das heißt, HBO plus Discovery könnte da mehr oder weniger zur Nummer 5 mindestens werden. An die Spitze werden sie es wahrscheinlich nicht schaffen, weil es einfach ein Spartenkanal bleibt. Aber HBO hat in der Vergangenheit immer wieder wirklich preisgekrönte Serien an den Start bringen können. Also selbst, also jetzt nicht nur Game of Thrones, sondern ich erinnere noch vor vielen, 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 vielen Jahren, zum Beispiel Band of Brothers, einer meiner persönlichen Lieblingsserien. Und da ist schon inhaltlich viel Potenzial. Und man muss natürlich auch dran denken, dass Warner Brothers auch als Filmstudio ein ganz, ganz starkes Standing hat. Also da ist auch viel, viel Potenzial drin, um hier entsprechend Boden gut zu machen. Also das ist aus meiner Sicht schon eine ziemliche Wachstumsstory, die da möglich ist. Auf der anderen Seite, so ein neuer Medienkonzern hat natürlich die Möglichkeit, auch in den ganz normalen Kanälen, also im Fernsehen, im Kabelfernsehen, zu punkten und da einfach auch die ganze Schiene Werbeeinnahmen viel besser zu steuern, als es bisher der Fall war. Und deswegen sage ich mal, man darf hier sicherlich keine Wunder erwarten, aber ich glaube schon, dass hier ein ernsthafter Mitspieler entsteht für den gesamten Medien- und Entertainment-Bereich. Und gerade längerfristig orientierte Anleger können oder sollten sich das Ding wirklich mal anschauen.
Okay, wo wir gerade beim Thema Streaming sind, ein Zuhörer hat nämlich auch nach den weiteren Perspektiven von Netflix gefragt. Hast ja gerade schon gesagt, über 200 Millionen Abonnenten. Ist denn da noch Luft nach oben drin? Wie wird es denn da so in der Zukunft weitergehen? Gibt es da eine Meinung dazu?
Ja, da gibt es eine Meinung dazu. Also Netflix hat sicherlich ein ziemliches Problem, weil seine Marktanteile gerade in Amerika lassen sich sehr schwer nur noch groß ausbauen. Also der amerikanische Markt gilt eigentlich so ein bisschen als gesättigt und ist eher auf Verdrängung ausgelegt. Verdrängung heißt dann in dem Sinne, dass man dann einerseits viel in Content investieren muss, andererseits wahrscheinlich auch in den Preisen da entsprechend Zugeständnisse machen muss. Aber Netflix hat natürlich, um mal jetzt auf die 200 Millionen zu kommen, erhebliche Wachstumschancen noch in dem Rest der Welt, also international. Da ist es ein bisschen schwieriger, weil man halt natürlich nicht aus Kostengründen nicht diesen Sprung in ein auch internationales Content-Angebot machen möchte. Aber es ist ja durchaus vorstellbar, dass man sich hier mit entsprechenden lokalen Größen verbündet und da entsprechende Angebote dann kreiert. Also das Abonnentenwachstum, glaube ich, wird in Zukunft hauptsächlich aus den internationalen Märkten kommen. Ich glaube, da muss sich die Börse erstmal dran gewöhnen, Das ist natürlich schon so, dass das Problem da ist, dass hier dann sicherlich die Margen ein bisschen drunter leiden werden. Und weil wir reden wir dann meistens ja über Emerging Markets oder Schwellenländer, wo Netflix einfach nicht so viel verlangen kann, weil da einfach die Kaufkraft nicht vorhanden ist.
Ich glaube eigentlich, dass Netflix ein riesengroßes Teilen-Problem hat. Nur mal so als Annahme, wenn jeder dieser Abonnenten einen Account hat, was er ja hat, der teilt den ja sicherlich mit seiner Familie, mit seinen Freunden, was auch immer. Und solange das, sage ich jetzt mal, möglich ist, sind doch da, also mein Gefühl ist, jeder guckt Netflix. Aber nicht jeder hat einen Account.
Ja, da versuchen sie ja, ging ja jetzt auch vor kurzem durch die Presse, da versuchen sie ja ein bisschen gegenzusteuern jetzt, indem sie diese Teilenfunktion versuchen einzuschränken, auch technisch, dass man sich da entsprechend verifizieren lassen muss. Ich weiß nicht, ob sie dadurch vielleicht sogar es schaffen, mehr Abonnenten am Ende zu gewinnen. Aber das ist natürlich schon ein Problem, ja. Vollkommen richtig, ja. Was ich ganz interessant finde bei Netflix, man guckt durchaus auch nach neuen Wachstumsstrategien und neuen Erlösquellen. Und sozusagen ganz pünktlich wieder zu unserem Podcast. Da sind ja die Firmen immer sehr generös und liefern uns sozusagen auf den Punkt immer neue Nachrichten.
Hot News.
Genau. Man überlegt, stärker in den Spielesektor zu expandieren. Mhm. Also es gibt ja bei Netflix, habe ich mich belehren lassen, also ich selber habe es noch nicht gesehen, aber es gibt ja beim Netflix schon so interaktive Shows oder
gibt's, habe ich gespielt. Ist noch ein bisschen lame, muss ich ehrlich sagen. Also da gibt's irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, 10 Serien oder sowas. Ich habe mal eine gespielt, da war so ein Abenteurer und du musstest halt entscheiden, welchen Weg der geht, was der macht und sowas alles. Und Ziel war halt, dass er eben lebend am Ende der Serie rauskommt. wenn du es zweimal gespielt hast, dann ist auch so ein bisschen die Luft raus, ehrlich gesagt. Aber ja, sie wollten in den Gaming-Sektor einsteigen.
Interessant, ja. Ja gut, aus der Praxis sozusagen. Es ist durchaus, oder besser gesagt, im Markt wird darüber natürlich gesprochen. Und man kann sich gut vorstellen, dass Netflix eigentlich hier so ein bisschen auch den Weg von Apple Arcade gehen könnte. Ne? Apple Arcade ist ja letzten Endes auch so ein Abonnementdienst, wo man dann halt entsprechende Computerspiele abonnieren kann oder die Nutzung. Und das wäre eigentlich eine ganz interessante Sache, um sich da so ein bisschen auch vom Umsatzmix her zu verbreitern. Also in der Hinsicht glaube ich, Netflix wird zwar momentan an der Börse nicht so ganz gut oder kommt an der Börse nicht ganz so gut weg, hat ja auch zuletzt deutlich eingebüßt, aber von der jetzigen Warte aus, also ich habe ein persönliches Kursziel von $550, was rein schon von der Charttechnik her eigentlich machbar ist. Also in der Hinsicht, wer in Netflix investiert ist, kann es sicherlich bleiben. Ob jetzt unbedingt neue Käufe notwendig sind, das bleibt mal dahingestellt. Also da finde ich andere Themen spannender.
Lass uns noch mal ganz kurz zu dem Thema mit AT&T zurückkommen. Und zwar hat ja der Deal nicht nur Konsequenzen natürlich für das neue Unternehmen, was gegründet wird, und die derzeitigen Anleger von AT&T, sondern eben möglicherweise auch für die Wettbewerber. Ne? Wir haben sie schon genannt, T-Mobile, Horizon und was es da noch alles gibt. Muss man sich denn jetzt da auf vielleicht Kurseinbrüche gefasst machen, wenn man dort investiert ist?
Nein, also das glaube ich eher nicht. Die ganze Branche wird halt unter eine deutlich höhere Spannung gebracht. Das heißt am Ende, dass sich die Wettbewerber natürlich auch fragen lassen müssen, wie sieht denn eure weitere Wachstumsstrategie aus, speziell bei 5G. Ich sag mal Verizon, ich bin nicht so in der Englischsprache. Die hatten sich ja jüngst auch von Medienaktivitäten getrennt, um sich stärker auf den Mobilfunk konzentrieren zu können. Und um mal hier wieder auf das Punktgenaue zu kommen. Auch bei T-Mobile tut sich ja was. Da hat ja die Muttergesellschaft Deutsche Telekom gerade gesagt, dass sie Interesse haben, ihren Anteil aufzustocken, also sprich die Softbank-Beteiligung rauszukaufen. Was ich für beide Parteien, also sowohl für T-Mobile als auch für Deutsche Telekom, durchaus positiv sehen würde, weil natürlich bindet die Telekom ihre Gewinnbringer Nummer 1 noch stärker an sich und kann halt auch strategisch stärker einwirken, ohne sich zum Beispiel mit Softbank vielleicht auseinandersetzen zu müssen. Und natürlich hat T-Mobile dadurch höchstwahrscheinlich die Möglichkeit, sich günstiger am Markt dann zu finanzieren, wenn man einfach durch so einen Telekom-Riesen wie die Deutsche Telekom eben gebackt wird. Und das ist ja auch letzten Endes wichtig. Man weiß, 5G kostet halt einen Haufen Geld, um das auszubauen. Und die T-Mobile hat ja auch auf ihrem letzten Capital Market Day ganz klar gemacht, dass man hier entsprechend ein hohes Tempo fahren will und auch Ambitionen hat halt im Wettbewerb gegenüber den beiden Konkurrenten eben noch weiter aufzuholen, vielleicht sogar zu überholen. Und insgesamt muss ich sagen, wird es wahrscheinlich eine sehr, sehr spannende Phase jetzt geben. Monate, Jahre. Ich weiß noch nicht, wer dort als Gewinner dann am Ende tatsächlich rausgehen wird, aber ich würde sagen, wer die nötige Liquidität in einem Depot hat, der sollte sich wahrscheinlich jetzt derzeit in allen dreien positionieren.
Okay, dann habe ich noch eine Frage zu der aktuellen Situation in der Reisebranche. Überall, wo ich hingucke, sieht man nur Leute, die jetzt wieder reisen. Also man merkt so ein bisschen mit steigenden Impfquoten, nimmt das Ganze so ein bisschen an Fahrt auf. Meine persönliche Aktie übrigens nicht, also Karneval ist weiterhin im Minusbereich. Aber ich habe Geduld und Sitzfleisch, wie du immer sagst, Papa. Aber ja, wie sieht's denn da so perspektivisch aus in der Reisebranche?
Bleiben wir gleich bei Karneval. Die haben jetzt angekündigt, dass sie im Juli anfangen, weitere Routen aufzunehmen wieder. Mhm. Also in der Hinsicht kann ich sagen, Geduld, Geduld, Geduld.
Ja, hast du mir auch gelehrt.
Die kommen wieder. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber insgesamt die Reisebranche, du hast es schon gesagt, also die steigenden Impfquoten, die zunehmende Rücknahme in vielen Märkten der entsprechenden Restriktionen etc. pp. Da passiert wirklich langsam was und wir sehen ja auch die Leute, die wollen raus, die wollen reisen. Wir haben bei den Buchungsanfragen beziehungsweise generell bei den Buchungszahlen haben wir eine ungeheuer hohe Dynamik und das wird letzten Endes alle betroffenen Bereiche beeinflussen können, ob jetzt Kreuzfahrtschiffe, ob Reiseveranstalter, Vermittler etc. pp. Die ganz großen oder überhaupt die Touristikkonzerne wie TUI, also da bin ich mir relativ sicher, dass natürlich wartet der Markt noch so darauf, dass ob es jetzt vielleicht doch nochmal Rückschläge gibt, was auch immer. Also da dominiert sicherlich noch die Vorsicht. Aber das ist letzten Endes wirklich ein Thema, das scheint mir wirklich die Richtung vorgegeben zu sein. Und deswegen sage ich mal, wer dort investiert ist, der sollte es auch tatsächlich bleiben. Das sind alles Comeback-Stories durch die Bank weg. Und dazu vielleicht auch gleich nochmal der Hinweis. Ich weiß, viele gucken noch auf Reiseaktien und deswegen nehmen wir zum Beispiel uns die Reiseportale auch in der aktuellen Ausgabe oder in der kommenden jetzt aktuellen Ausgabe des Börsenbriefes vor und nochmal das Angebot. Wer hier mal Probe lesen möchte, kann das gerne tun, einfach uns Bescheid geben.
Jetzt müssen wir ja nicht nur zum Zielort unseres Vertrauens hinkommen, mit dem Flugzeug, mit dem Kreuzfahrtschiff, was auch immer. Hm. Wir brauchen ja da auch eine Unterkunft vor Ort. Ja. Klar, könnten da jetzt zum Beispiel Booking oder was es da so alles gibt nutzen. Aber wir haben eine konkrete Frage auch bekommen, und zwar zu Airbnb. Das ist ja Vermittler von Ferienwohnungen. Wie sieht's denn da aus?
Ja, Airbnb ist, man muss mal wirklich so sagen, natürlich gehören die in diesen ganzen Komplex mit hinein. Das Problem ist allerdings, dass sie dann doch so ein bisschen rausfallen, weil, du hast es gerade gesagt, die vermitteln Ferienwohnungen, aber meistens halt in den Städten, in den Stadtzentren. Das ist eigentlich das, womit sie ihren Großteil ihres Geschäftes machen und die meiste Geld verdienen. Und da wollen die Leute momentan gar nicht hin. Die wollen in die normalen Feriendestinations mal sich ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen lassen etc. pp. Und da gibt's schon im Markt warnende Worte, dass man sagt, okay, die werden halt nicht so stark von der Belebung der Reisetätigkeit profitieren können wie andere.
Hat Aktien. Wahrscheinlich auch damit zu tun, weil es sind ja nun mal Ferienwohnungen und da musst du dann selber kochen, selber sauber machen, was auch immer. Und ja, das hatten wir jetzt knapp anderthalb Jahre alle zu Hause.
Das ist übrigens ein Argument, woran ich noch nicht gedacht habe.
Jetzt will man sich auch mal ein bisschen bedienen lassen, würde ich mal sagen.
Das ist wirklich ein gutes Argument, ja. Also es ist wirklich so, das haben ja auch die Zahlen zum ersten Quartal gezeigt, die waren wirklich sehr, sehr schlecht. Airbnb musste, um überhaupt überleben zu können, nochmal viele Kredite aufnehmen. Außerdem wächst halt die Konkurrenz, die halt im Gegensatz zu Airbnb eben vor allen Dingen diese ganz klassischen Feriendestinations vermitteln und da entsprechende Konkurrenz war. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass sie auch hier Erholungspotenzial für die Aktie gibt. Ich meine, die ist auch ziemlich verprügelt worden. Aber viele andere Tourismusaktien zeigen ja zumindest seit Wochen, wenn es auch nicht sehr dynamisch, aber doch ein gewisses gewisse Erholungsansätze. Bei Airbnb sieht das halt alles noch gar nicht so gut aus. Und natürlich erschwerend kommt hinzu, dass jetzt gerade die Sperrfrist für die Großaktionäre abgelaufen ist. Das war ja die sind ja im Dezember erst an die Börse gegangen und jetzt ist halt die Zeit abgelaufen, dass die damaligen Aktionäre eben ihre Aktien nicht verkaufen durften. Das ist jetzt eben aufgehoben und natürlich befürchtet der Markt, dass es jetzt hier erstmal nochmal so einen Schwung Kasse machen geben wird. Also in der Hinsicht würde ich von Airbnb derzeit die Finger lassen. Mhm. Was sagt man, wenn man schon drin ist? Nach dem Absturz lohnt sich dann wahrscheinlich das Aussteigen auch nicht mehr. Da muss man dann halt durch.
Okay. Ja, und zu guter Letzt, Papa, du hast mir hier auf unser Skript geschrieben, also für euch Zuhörer, Papa und ich, wir stimmen uns manchmal im Vorfeld ein bisschen ab.
Manchmal.
Er hat mir hier aber raufgeschrieben, Papa möchte noch einen Veranstaltungshinweis geben. Ja, Papa, dann gib uns doch mal einen Veranstaltungshinweis.
Ja, also manche wissen ja, dass es so übers Jahr verteilt immer wieder Börsentage gibt. Die sind ja seit letztem Jahr eigentlich entweder ausgefallen oder nur noch virtuell tätig gewesen, beziehungsweise haben nur virtuell stattgefunden. Das ist leider Gottes immer noch so der Fall. Aber es gibt am 5. Juni nun den Online-Börsentag in Düsseldorf, also was früher sozusagen der Börsentag Düsseldorf war, in der Remise, einer sehr schönen Location mit ganz vielen Oldtimer, wo wir auch immer jedes Jahr eigentlich sehr gerne hinfahren. Diesmal, wie gesagt, nur virtuell. Aber ich wollte eigentlich nur so weiter sagen, wir sind mit unserem Börsenbrief Future Money diesmal auch dort vertreten und zwar im virtuellen Schaukasten unseres Partners Börsenkiosk. Also wer die dann aktuelle Ausgabe unseres Börsenbriefes nochmal sehen, sich runterladen möchte, kann das halt auch gerne tun. Ansonsten gibt es da, glaube ich, im Umfeld noch ganz viele interessante Vorträge und weitere Informationen zur Börse. Und ich sag mal so, jede zusätzliche Informationen rund um Börse, die einen dazu bringt, sich mit Aktien etc. zu beschäftigen. Das kommt natürlich auch uns als Finanzjournalisten und als Herausgeber von Börsenbriefen und von Podcasts zugute. Also in diesem Sinne, schaut da einfach mal rein und ladet euch unseren neuen Börsenbrief dann auch dort mal runter.
Genau, ich gehe mal davon aus, dass es da einen Link geben wird, den werde ich gleich mal recherchieren und dann packe ich euch den natürlich auch mit in die Shownotes rein, sodass ihr da bequem raufklicken könnt und euch vielleicht auch anmelden könnt zu dem Börsentag. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Seid wie immer, ja, erfolgreich, bleibt erfolgreich und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Macht's gut. Tschüss.